Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, ich freue mich von Herzen, dass ich heute Morgen unter euch sein darf und dass wir miteinander auf das Wort Gottes hören dürfen. Ich bin gebeten worden, noch etwas zu mir zu sagen. Nun, das ist relativ rasch gemacht. Mein Name ist Rudolf Ebertshäuser. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet mit meiner lieben Frau Undine, die heute auch da sein darf. Wir sind Eltern von 10 Kindern. Das ist ein reicher Segen und auch eine Herausforderung, im Alltag dem Herrn nachzufolgen. Ja, ich bin erst mit 30 Jahren zum Glauben gekommen, war früher Marxist und Atheist und New Age-Anhänger und habe dann danach auch einiges erlebt, einige Höhen und Tiefen in meiner Christusnachfolge. Wir waren 4 Jahre lang in der Pfingst- und charismatischen Bewegung sehr eifrig engagiert, bevor uns der Herr klargemacht hat, dass das eine Irreführung ist, und hat uns damit auch die Augen geöffnet dafür, dass wir in der Endzeit leben, in einer Zeit voller Verführungen, wo falsche Propheten, falsche Lehrer leider in der Gemeinde vielfach ihr Unwesen treiben. Und Gott hat es dann auch so geführt, dass ich hineinwachsen durfte in einen Dienst der Lehre, der biblischen Aufklärung vor Verführungsströmungen. Eine Frucht davon könnt ihr draußen vielleicht auch mal ansehen. Das sind einige Broschüren, die ich schreiben durfte, die auch kostenlos zum Mitnehmen, auch zum Weitergeben aufliegen. Wer da also Interesse hat, kann auch nachbestellen. Gesamtverzeichnis ist auch da. Das ist also das, wohin mich der Herr auch geführt hat. Zurzeit bin ich vollzeitlich im Dienst für den Herrn, mache Vorträge in Gemeinden, Verkündigungsdienste, Seminare und schreibe Bücher und Broschüren. Und der Herr hat uns die letzten 5 Jahre dabei wunderbar durchgetragen. Ja, also das ist auch eine der Dinge, was mir ein großer Segen wurde. Ich durfte 7 Jahre lang bei der Revision der Schlachterbibel mitarbeiten. Ich bin ja vom Beruf Verlagslektor, Germanist und Anglist. Und das war mein größter und wichtigster Auftrag, der mir auch sehr viel Bereicherung brachte, in Gottes Wort tiefer gegründet zu werden. Ich bin Gott sei Dank kein Theologe, da bin ich sehr froh drum. Aber so hat der Herr doch geführt, dass man sich tiefer mit Gottes Wort beschäftigen durfte. So viel vielleicht zu meiner Person. Ich bin von unserem Bruder Wilfried gebeten worden, etwas über Psalm 1 zu sagen. Das tue ich sehr gern. Die Psalmen gehören, wie wahrscheinlich für viele von euch, auch zu meinen Lieblingsteilen aus der Heiligen Schrift, die so viel Ermutigung, aber auch so viel Herausforderung und Ermahnung uns immer wieder bringen und unser Glaubensleben immer wieder neu beleben. Und dieser Psalm 1 gehört auch zu den Psalmen, die sehr, sehr tief schürfen und die sehr viel grundlegende Wahrheiten für uns Gläubige enthalten. Ich möchte einfach mal am Anfang diesen Psalm 1 mit uns lesen. Manche haben ihn auswendig gelernt, wir haben ihn mit unseren Kindern auch schon auswendig gelernt, aber ja, so ganz auswendig klappt es bei mir auch nicht mehr. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja, dieser Psalm steht nicht umsonst am Anfang der Psalmen. Er behandelt eigentlich das Thema, das sich immer wieder auch durch die Psalmen, auch durch die ganzen Weisheitsbücher zieht, also auch die Sprüche zum Beispiel und Hiob und Prediger, nämlich der Gegensatz zwischen dem Gottesfürchtigen, dem durch Glauben Gerechten, und dem Gottlosen, dem, der nicht wirklich glaubt. Dieser Gegensatz gehört zu den ganz wichtigen Wahrheiten auch in der Bibel. Und er ist wichtig für unser eigenes Leben, dass wir uns auch selber prüfen, wo wir stehen, wie unser Leben aussieht. Und ich möchte diesen Psalm in erster Linie wirklich auch auf unser Glaubensleben als Gläubige heute in der Gemeinde Jesu Christi anwenden. Und ich denke, da gibt es viele Dinge, die uns für unser heutiges Glaubensleben auch ganz Wesentliches zu sagen haben. Nun, der Psalm beginnt mit dem Wort Glückseligkeit eigentlich. Ja? Wohl dem, wortwörtlich im Hebräischen, Glückseligkeiten, die vielfältigen Glückseligkeiten dessen, der gottesfürchtig ist. Ich möchte es einmal so sagen, denn dieser Begriff selber ist hier nicht ausdrücklich genannt, aber das, was wir sehen an dem Gläubigen, an dem Gerechten, das sind die Früchte der Gottesfurcht. Und zwar zweiseitig negativ in der Abgrenzung. Ein gottesfürchtiger Mensch meidet bestimmte Dinge, er flieht die Sünde, er hält sich abgesondert von den Gottlosen. Und auf der anderen Seite das Positive, ein gottesfürchtiger Mensch liebt den Herrn und sein Wort. Er wird erfüllt von dem Herrn Jesus und von seinem Wort. Diese beiden Seiten sehen wir hier. Und die Bibel sagt, derjenige, der sich zu Gott hält, der sich an den Herrn Jesus hält, der ist glückselig. Nun, das ist in unserem Alltagserleben nicht immer so spürbar. Ja? Eigentlich sollten wir jeden Morgen neu voller Freude und Dankbarkeit aufwachen. Und diese Freude und Dankbarkeit sollte eigentlich aus uns strahlen. Weil wir sind die glücklichsten Leute. Wir haben das tiefste und beste und höchste Gut empfangen aus Gnade, das es überhaupt gibt. Und das ist Friede mit Gott. Friede mit Gott, die Gotteskindschaft, dass wir mit unserem Gott und Schöpfer wieder versöhnt sind, Gemeinschaft haben, dass wir für Gott leben, dass wir nicht in dieser Finsternis eines Lebens für sich selbst, das sich um sich selbst dreht, leben müssen. Manche sehen das anders. Manche denken, ja, so ein egoistisches Leben, wo es um mich selber geht, das ist doch eigentlich beneidenswert. Aber das ist eine völlig falsche Sicht. Der Mensch als Geschöpf Gottes ist angelegt auf die Gemeinschaft mit Gott. Er findet seine wirkliche Erfüllung nur in Gott und in dem Dienst Gottes. Das ist das, wozu der Mensch ursprünglich einmal berufen war. Bin ich überzeugt, das, was Gott als Berufung für das Volk Israel genannt hat, das, was am Ende der Offenbarung genannt wird als die Zielbestimmung der Erlösten, das war schon immer Gottes Gedanke. Der Mensch ist berufen zum Königtum und zum Priestertum für Gott. Das war sein Auftrag damals schon, als Gott ihn geschaffen hatte. Er sollte Gott erkennen und lieben und anbeten. Dafür hat er übrigens seinen Verstand bekommen, sein Bewusstsein, sein freies Willen, seinen freien Willen. Und er sollte Gott dienen in der Verwaltung der Erde. König und Priester. Das hat Israel als Auftrag gehabt. Es sollte ein Volk von Königen und Priestern sein. Und Israel hat versagt. Und die Gemeinde, wir sind auch berufen, Könige und Priester zu sein. Offenbarung 1 zeigt es, wir sind erlöst worden durch das Blut Jesu Christi, um Könige und Priester für Gott zu sein. Und diese Bestimmung, für Gott zu leben, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer zu leben, das ist die Quelle der höchsten Glückseligkeit. Und unsere Not ist, dass wir so wenig im himmlischen leben. Kolosser 3 fordert mich auch immer wieder raus. Ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachtet nach dem, was im Himmel ist. Und wenn wir immer wieder neu unseren Blick in den Himmel richten, wo unser Herr Jesus ist, der uns liebt, der für uns da ist, der für uns gestorben und auferstanden ist, dann können wir glückselig sein. Dann sind wir frohe Leute, auch wenn wir vielleicht sagen müssen, im Alltag bedrängen uns manche Sorgen in der Familie, im Beruf, wenn ich dann in die Arbeit gehe. Und dennoch, eigentlich sollte das uns der Grundton unseres Lebens sein, dass wir Glückselige sind. Frohe Menschen, die Freude haben, die nicht aus irdischen Quellen kommt. Klar, wir freuen uns, wenn wir ein Geschenk bekommen, wenn wir gelobt werden, aber das ist irdische Freude, die vergeht so schnell wieder, wie sie gekommen ist. Aber die Freude, die wir haben an dem Herrn Jesus, ist eine dauerhafte und beständige Freude. Sie sollte eigentlich ein Grundton unseres Lebens sein. Glückselig, der wahre Gläubige. Glückselig, der den Herrn kennt. Nun, diese Erkenntnis des Herrn, diese Beziehung zu dem Herrn Jesus hat eine ganz klare Bedingung, und das ist, dass wir uns absondern von dem Bösen. Dass wir nicht in der Gemeinschaft leben mit denen, die Gott verleugnen und die in der Sünde leben, die das Böse lieben. Das ist eine ganz klare Sache. Das ist manchmal etwas, wo wir in Gefahr sind, falsche Kompromisse zu machen. Niemand von uns ist gerne Außenseiter in der Gruppe, in der er ist. Vielleicht am schlimmsten ist es für die Jugendlichen und für die Kinder, wenn sie den Herrn Jesus kennen und in ihrer Klasse konfrontiert sind mit frecher Boshaftigkeit und Gottlosigkeit. Und die Kinder, die wirklich sich zu dem Herrn Jesus bekennen wollen, die müssen oft schlimme Dinge leiden. Ja, es wird, glaub nirgends, ist der Spott der Gottlosen und die Gemeinheit der Gottlosen so schlimm wie gerade in der Schule und unter Kindern und Jugendlichen. Ja, später haben die gottlosen Erwachsenen zum Teil gelernt, ein paar Umgangsformen einzuhalten. Ja, man stößt als Christ im Beruf auch auf Reserve und Opposition, aber meistens ist es nicht so gemein und so bedrängend, wie gerade die Jungen das erleben müssen. Aber ganz klar ist, wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann hasst uns die Welt. Und haben wir auch mit der Welt nichts zu tun. Wir sind nicht mehr von der Welt. Und wir können auch nicht mitmachen bei dem sündigen Treiben der Welt. Und deshalb dieser Anfang, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Noch etwas. Ich denke, in den Psalmen und auch für unsere Anwendung als Christen müssen wir verstehen, wer die Gottlosen sind. Dieser Begriff im Hebräischen bezeichnet den Gesetzlosen, den frechen Übertreter der Gebote Gottes. Das setzt voraus, dass der Gottlose diese Gebote kennt. Der Gottlose in der Bibel ist also nicht der ferne Heide, der irgendwo in seinem Sündensumpf lebt, sondern der Gottlose ist ein formeller Angehöriger des Volkes Gottes. Ich möchte es belegen. Im Psalm 50 finden wir eine Definition des Gottlosen. Und da geht es um einen äußerlichen Christen, sage ich jetzt mal für uns. Ja, um einen, der fromm tut. Ich lese Psalm 50, Vers 16 einmal und folgende. Zu dem Gottlosen, und da steht dasselbe Wort, spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst? Also hier sehen wir, was ein Gottloser in der Bibel ist. Es ist jemand, der sagt, ich bin ein frommer Jude, ich gehöre auch zu dem Bund. Oder eben jetzt bei uns gesagt, ich bin Christ, ich bin auch gläubig, ich gehöre auch zur Kirche. Aber er lebt gottlos. Er lebt so, als gäbe es den lebendigen Gott und seine Gebote nicht. Ja? Das ist also die Definition. Er nimmt den Bund in den Mund, er nennt sich Christ. Aber er verwirft das Wort Gottes und er hasst die Zucht. Das heißt, er gehorcht nicht dem Wort. Wisst ihr, das ist der Echtheitstest für unseren Glauben und für unsere Liebe zu dem Herrn. Gehorsam. Wir finden heute manche gesetzlose Christen, die sagen, ich liebe den Herrn über alles. Aber man sieht in ihrem Leben überall, dass sie das Wort Gottes missachten, dass sie einfach die Gebote des Herrn nicht tun. Wir hören heute von Charismatikern, die auf dem Boden zappeln und sich wälzen wie die Tiere und dann heißt es, aber mich hat innerlich ein Gefühl der Liebe zu Jesus durchströmt. Ja? Ja, da muss ich mich fragen, was ist denn diese Liebe? Das ist nicht ein Gefühl, nicht irgendeine mystische Erfahrung, sondern der Herr Jesus hat in Johannes 14 uns ganz klar gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist Liebe, Gehorsam, aus Überzeugung und Hingabe an den Herrn. Und deshalb, ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen, Gehorsam ist der Ausdruck des wahren Glaubens. Ja? Der Glaube gehorcht dem Wort. Echter Glaube gehorcht dem Wort. Und wer sagt, ich glaube und verwirft das Wort Gottes in seinem Leben, der ist nicht echt. Ja? Und das ist aber dann ein ganz gefährlicher Zustand. Wenn man nämlich Gott in den Mund nimmt und Gottes Gebote in den Mund nimmt, aber ihnen zuwiderhandelt, dann ist es vor Gott schlimmer als jemand, der Gottes Gebote gar nicht kennt und gottlos und sündig lebt. Ja? Das müsste uns klar sein. Dort, wo wir Licht haben, wird unsere Verantwortung größer, auch nach diesem Licht zu leben. Und der Gottlose, nach der Definition der Bibel, ist jemand, der meint, er sei Christ, aber er lebt in Sünde vor sich hin sein eigensüchtiges Leben wie ein normaler Sünder. Wir lesen Vers 18. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder. Den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Wisst ihr, das ist die große Gefahr der sündigen Menschen, auch der falschen Christen. Sie machen sich einen Gott in ihrem Ebenbild. Und deswegen hören wir heute so oft von einem gütigen, toleranten Gott, der nicht mehr die Sünde richtet, der nicht mehr heilig ist, der ein Kumpel ist, den die Charismatiker zum Beispiel mit Daddy anreden und sagen, Jesus ist mein Kumpel, der geht mit mir in die Disco und der macht alles mit mir. Ja, dann muss ich sagen, das ist ein falscher Jesus. Das ist nicht der heilige Gott, den die Bibel offenbart. Ja, wir sind in Gefahr, uns unseren Gott nach unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zurechtzuschneiden. Und genau das sagt die Bibel hier. Ja? Gott sagt, du meinst, ich sei wie du, weil ich nicht sofort Gericht geübt habe, wo du gottlos gehandelt hast. Aber ich bin heilig und du bist unheilig. Ja? Ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Ja? Also das ist dieser Punkt. Der Gottlose ist hier also ein Angehöriger des Volkes Gottes, der nur äußerlich zum Volk Gottes gehört, aber innerlich nicht in einer Beziehung zu dem Herrn steht. Und das, damit haben wir ein ganz großes Problem angesprochen, in dem wir heute auch stehen. Wir leben in einem noch christlichen Land. Wir haben eine Christenheit, von der blauäugige Vertreter, heute hört man sogar in IDEA und von evangelikalen Kreisen sagen, 2 Milliarden Menschen sind Christen. Tja, das kommt jetzt darauf an, wie man Christ definiert. 2 Milliarden Menschen sind vielleicht mit Wasser besprenkelt und in irgendeine christliche Kirche eingeschrieben. Aber wer ist von Neuem geboren? Was ist ein wahrer Christ? Ein wahrer Christ ist jemand, der Buße getan hat, der das Evangelium angenommen hat, der den Herrn Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat und der wiedergeboren wurde aus dem Geist Gottes. Das ist ein wahrer Christ. Ich will nicht spekulieren, wie viele wahre Christen es gibt, aber dass es nur einen Bruchteil dieser 2 Milliarden Namenschristen sein kann, ich denke, das ist jedem von uns klar. Ja? Und da haben wir dieses Problem. Wir haben viele Menschen, die sagen, ich bin auch Christ, ich glaube auch. Aber sie leben wie die Heiden und Sünder. Man sieht in ihrem Leben nicht, dass da ein lebendiger Gott ist, dem sie folgen, dem sie gehorchen, an den sie glauben, auf den sie sich stützen. Und das ist eine Definition, eine biblische Definition eines Gottlosen. Einer, der die Gebote Gottes kennt, der das Wort Gottes kennt, der sich zum Volk Gottes äußerlich bekennt und der doch innerlich als ein unbekehrter Sünder sein eigenes Leben lebt, in Gesetzlosigkeit, in Missachtung der Gebote Gottes. Und ich denke, das haben wir heute 100.000-fach vor unseren Augen. Und das Problematische ist ja, da sind wir dann bei Psalm 73, denen geht's ja gut, äußerlich gesehen. Es ist das gleiche Problem heute, dass wir sagen, ich folge dem Herrn nach und ich habe mein Kreuz, ich habe meine Schwierigkeiten, ich muss mich selber verleugnen. Und da gibt es Leute, die leben ganz locker flockig, die leben in Sünde, die sagen, sie seien Christen und scheinbar geht es ihnen gut dabei. Tja, so ist es in der Praxis tatsächlich. Ja? Es scheint den Gottlosen gut zu gehen. Das war die Not, die den Asaf in Psalm 73 fast zum Scheitern brachte, zum Straucheln. Bis er in das Heiligtum ging, bis er die Dinge aus der Sicht Gottes sah. Und aus der Sicht Gottes sieht die Sache ganz anders aus. Derjenige, der meint, er kann ungehorsam sein, kann das Wort Gottes missachten, kann sein sündiges Eigenleben weiterleben mit einem christlichen Mäntelchen bemäntelt, der wird sich einmal schrecklich täuschen. Und derjenige, der den törichten Weg, den schmalen Weg gegangen ist, den Weg der Selbstverleugnung, der Heiligung, der sich ferngehalten hat von dem Treiben der Sünder, den nennt die Bibel glückselig. Weil es kommt auf das Ende an, ihr Lieben. Es kommt nicht auf das an, was wir uns über unser Leben einbilden, sondern es kommt auf das an, was der lebendige Gott am Ende, wenn die Stunde des Gerichts gekommen ist, die Stunde der Wahrheit vor dem Thron Gottes, was er über unser Leben sagt. Und da wird es so sein, dass jeder, der sich nicht bekehrt hat, jeder, der nicht sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt hat und dann auch in Glaube und Gottesfurcht dem Herrn nachgefolgt ist, dass jeder elend zu Schanden werden wird mit seinem Eigenleben, mit seiner Sündhaftigkeit, mit seiner Gesetzesfreiheit und Gesetzlosigkeit. Wir leben heute in einer Zeit der Gesetzlosigkeit und zwar unter der Christenheit. Alles geht. Scheidung geht, voreheliches Zusammenleben läuft. Man kann alles machen und scheinbar gibt Gott auch noch seinen Segen dazu. Bis hin zur homosexuellen Ehe. Da scheint Gott auch noch seinen Segen dazu geben zu müssen, wenn es nach manchem geht. Ja? Alles geht scheinbar. Aber das ist der Weg der Gottlosen, der Frevler, derer, die sich um den heiligen Gott nicht kümmern. Und dieser Weg, das sagt uns unser Psalm, der endet im Verderben. Und wer das erkannt hat, wer den wahren Gott erkannt hat, der kann nicht in seinen Sünden weiterleben. Der kann nicht das Wort Gottes ignorieren und einfach so tun, als könnte man trotzdem zum Ziel kommen, ohne den Herrn wirklich zu kennen und ihm nachzufolgen. Sondern wer Gott erkannt hat, der wird genau die Frucht bringen, die hier in diesem Psalm am Anfang genannt wird. Er wandelt nicht nach dem Rat der Frevler, der Gottlosen, der Gesetzlosen. Ja? Er hält sich ferne von ihnen. Das ist interessant. Es geht los mit der inneren Einstellung. Der Rat, das ist auch die Absicht, der Plan. Da geht es um das Denken. Gottesfurcht und Gottlosigkeit beginnen beide im Herzen, im Denken. Und dann kommen sie in den Taten raus. Ja? Das, was in unserem Herzen ist, das kommt auch in unserem Leben zum Ausdruck. Wenn ich gottesfürchtig denke, dann werde ich zum Beispiel bestimmte Dinge lassen, auch sündige Dinge, selbst wenn niemand zuschaut, wenn die Chance gar nicht da ist, dass ein Mensch mich dabei erkennen kann. Warum? Als Gläubiger lebe ich vor dem Angesicht Gottes. Ich weiß, der Herr Jesus schaut immer zu. Ja? Dann verhalte ich mich nicht anders, wenn mein Meister weggegangen ist aus der Werkstatt, als wenn er da ist und zuguckt. Ja? Ich arbeite in beiden Fällen treu und fleißig. Ja? Weil mein Meister ist immer da. Ja? Das sind ganz praktische Dinge. Ich gehe nicht auf das Denken der Gottlosen ein. Ich trete nicht auf den Weg der Sünder. Hier geht es um Praxis. Hier geht es um Leben. Welchen Weg gehen wir? Schaut, eine echte Bekehrung bedeutet auch, dass da eine 180-Grad-Wende in unserem Leben erkennbar sein muss. Wenn ich mich wirklich bekehrt habe von einem Leben der Sünde und der Gottlosigkeit und des Eigenwillens, dann wird es daran sichtbar, dass von nun an mein Bestreben ist, ich will den Willen Gottes tun. Das war das, was Paulus als erstes gesagt hat, als er sich bekehrt hat, gesagt, was willst du, Herr, dass ich tue? Und eine Bekehrung, wo dann nachher immer noch alles im alten Trott weiterläuft und man immer noch genauso eigensüchtig, so ungehorsam, so ungläubig weiterlebt wie vorher, das ist keine echte Bekehrung. Bekehrung heißt Umkehr, 180-Grad-Wende in unserem Leben. Und ich denke, das ist heute wichtig, weil wir haben heute so viele falsche Bekehrungen, halbe Bekehrungen, unklare Bekehrungen. Und dann auch so viel Not im Leben derer, die sagen, ja, ich bin jetzt Christ. Aber die Frucht ist nicht so richtig sichtbar. Da kommen wir nachher noch drauf. Echtes Leben bringt echte Frucht. Und schaut, deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, echtes Leben aus Gott beinhaltet eine radikale Kehrtwendung, eine Buße. Buße heißt ja Herzensumkehr, Herzenserneuerung zu Gott hin. Und dann ist da ein Bruch in meinem Leben. Vorher, nachher. Das muss sichtbar sein. Ja? Und deswegen ein echter Gottesfürchtiger, der ist nicht mehr auf den Wegen der Sünder zu finden. Er geht jetzt einen anderen Weg. Und dann muss er sich auch von den Spöttern fernhalten. Das sind auch Leute im Volk Gottes, die sich formell Christen nennen. Wisst ihr, ich muss sagen, mir wird schlecht, wenn ich sehe, wie in der heutigen Christenheit Clowns auftreten, wie es Kabarett gibt und Leute, die Witze machen mit heiligen Dingen. Da wird mir ganz übel. Ich würde nie so etwas ansehen wollen. Es gibt Spötter unter den Christen. Leute, die nicht geprägt sind von Herzensehrfurcht vor Gott, sondern die lässig, locker und ironisch und witzig über Gott reden. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich eine große Not damit. Auch wenn Prediger Witze reißen, das finde ich etwas sehr Betrübliches. Ich denke, das gehört nicht zu der Berufung eines Verkündigers des Wortes Gottes. Das sagt übrigens auch die Bibel ganz klar, dass er nicht Witze reißen soll, sondern dass er würdigen Ernst erweisen soll in der Verkündigung des Wortes. Aber heute wollen viele Christen nur noch unterhalten werden und gebauchpinselt werden. Ja? Und wenn dann nicht, man sagt schon den Rat, man muss alle 7 Minuten irgendeinen Witz reißen, damit die Leute auch wirklich mit dabei sind bei der Predigt. Ja? Und das ist das Zeichen eines falschen Geistes. Das ist das Zeichen einer schlimmen Entwicklung. Ja? Denn die Bibel sagt ganz klar, Spott ist etwas absolut Widergöttliches. Ja? Da ist die Gottlosigkeit zur Ausreifung gekommen, wenn man über Heiliges sich lächerlich machen kann. Ja? Und diese Dinge müssen wir meiden. Das heißt, dass wir im Volk Gottes, in der Christenheit schauen müssen, wo ist noch die echte Gottesfurcht und Heiligung und wo ist da eine falsche Fassade, ein gesetzloses Christentum, das die Beziehung zu dem Herrn Jesus gar nicht mehr erkennen lässt. Und das müssen wir meiden. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Unser ganzes Glaubensleben muss sich auf der Furcht des Herrn gründen. Sprüche 1, Vers 7, das hat mich einmal sehr berührt, als ich aus dieser charismatischen Verführung aufgewacht bin. Und dort wird ja die Gottesfurcht auch systematisch zerstört und untergraben. Da ist mir dieses Wort neu wichtig geworden aus Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, ich habe gar nicht angefangen, überhaupt eine richtige Erkenntnis Gottes zu bekommen, wenn ich den heiligen, allmächtigen Gott nicht fürchte. Wenn ich nicht Ehrfurcht vor Gott habe, dann ist etwas falsch in meinem Glaubensleben von vornherein und zutiefst. Es geht nicht um krankhafte Angst. Jemand, der Angst vor Gott hat, ist übrigens sehr realistisch, aber der ist ein Sünder noch. Der hat noch keinen Frieden mit Gott. Wenn wir wirklich verstanden haben, was der Herr Jesus getan hat, nämlich den ganzen heiligen Zorn Gottes über unsere Sünde selber auf sich genommen und getragen hat und Gott völlig zufriedengestellt hat und unsere Sünde für immer getilgt hat, dann habe ich keine Angst mehr vor Gott. Aber ich habe Ehrfurcht vor diesem herrlichen, heiligen, hocherhabenen Gott, der so hoch über mir steht. Gott ist nie dein Kumpel. Ja? Und selbst wo der Herr Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, da sagt etwas dazu, was die modernen Falschlehrer nie dazu sagen. Wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Oh, dann sieht der Kreis der Freunde aber ein bisschen anders aus. Oder? Versteht ihr, wir dürfen die Dinge nicht einfach so verwässern und unklar machen, was die Bibel klar sagt. Ja? Es gibt eine Vertrautheit mit dem Herrn. Ganz gewiss. Und der Herr liebt uns innig. Und dennoch steht er hoch über uns. Und er ist Gott und wir sind Menschen. Und wenn wir das verwischen, dann nur zu unserem eigenen Schaden. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Anfang, das Fundament der Erkenntnis und der wahren Frömmigkeit. Und das bleibt auch so. Ja? Ehrfurcht vor Gott und Liebe und Zutrauen zu Gott widersprechen sich in keinster Weise. Ja? Genauso wie die Heiligkeit Gottes sich nicht widerspricht mit der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Sind beides Wesenseigenschaften unseres Gottes. Und weil das so ist, muss ich mich vor dem hüten, was Gott hasst und was Gott nicht möchte. Deswegen die Furcht des Herrn führt dazu, das Böse zu hassen, das Böse zu meiden. Das ist eine ganz automatische Sache. Und deswegen auch diese Absonderung vom Bösen, die wir hier am Anfang von Psalm 1 finden. Wir sind berufen, uns von den Bösen, von den Gottlosen abzusondern. Ich denke, das finden wir auch im Neuen Testament. Wir wollen einfach mal 1. Korinther 5 aufschlagen. Vers 9 bis 11. Da heißt es, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das ist also neutestamentlich genau das, nicht im Rat der Gottlosen, der Frevler sein. Also derer, die sich Christen nennen und in Sünde und Auflehnung gegen Gott leben. Diese Absonderung ist eine ganz wichtige biblische Lehre. Ich möchte das nochmal auch kurz erwähnen in 2. Timotheus 2. Da finden wir das nämlich auch nochmal ganz grundlegend für das Neue Testament festgehalten, was das Alte Testament uns hier lehrt. 2. Timotheus 2 ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also hier wird auch dieselbe Wahrheit gezeigt. Es gibt im Volk Gottes, in diesem großen Haus, sowohl Gefäße zur Ehre, geheiligte Gefäße, Gold und Silber, ein Bild von Heiligkeit, und es gibt auch unreine Gefäße, Gefäße, die der Herr nicht gebrauchen kann für heilige Zwecke. Und Gott hat es zugelassen, dass beide in dem großen Haus der Christenheit nebeneinander sind. Also Gott hat nicht alle Gottlosen schon vertilgt und tot umfallen lassen wie Ananias und Sapphira innerhalb der Christenheit. Ja, sonst sähe es anders aus. Nein, sondern er lässt es zu, dass diese Leute scheinbar blühen und gedeihen neben den wahren Gläubigen und Gottesfürchtigen. Aber er möchte eines, dass die wahren Gläubigen sich innerlich trennen, absondern von denen, die gottlos und gesetzlos leben unter einem christlichen Mäntelchen. Das möchte der Herr. Das ist sein Wille, dass wir als ein Gefäß zur Ehre uns heiligen und absondern und dass wir einen Weg gehen, der dem Herrn wohlgefällig sein kann, auch wenn um uns herum eine ganze Menge Leute sind, die einen ganz anderen Weg gehen und scheinbar damit Erfolg haben. Wie sieht es mit uns aus? Wisst ihr, dieser gesetzesfreie, lockere Weg des Christentums ist ja schon attraktiv für unser Fleisch. Ja? Wir können scheinbar unserem Fleisch völlig Raum geben und trotzdem kommen wir in den Himmel und trotzdem ist alles ganz toll. Ja? Das ist der Schein. Aber es stimmt nicht. Ja? Der Herr wird niemals mit denen sein, die seinen Sohn missachten und die seine Gebote mit Füßen treten. Das kann nicht sein. Ja? Äußerlich mag Gott zulassen, dass so jemand gedeiht, aber im Wesentlichen wird er nicht gedeihen. Er ist wie Spreu im Wind, sagt der Psalm 1. Ja? Und das müssen wir sehen. Wir müssen durchblicken in das Wesentliche. Und dann werden wir uns vor der Sünde hüten und wir werden einen Weg der Absonderung gehen. Nicht aus Druck und Gesetzlichkeit, weil wir das müssen, sondern aus innerster Überzeugung, weil wir unseren Gott kennen. Weil wir wissen, dass er die Dinge missbilligt und hasst die Sünde, die Gesetzlosigkeit. Das hasst Gott. Ja, wir haben oft eine falsche Vorstellung von Gott als einem gütigen, liebenden Gott, der alles toleriert und alles gut findet und alles absegnet, wie man heute so sagt. Ja? Aber das stimmt nicht. Gott hasst das Böse. Ja? Und Gott übt Gericht über das Böse. Er übt es nicht sofort, aber er tut es. Und wenn ich das glaube, dann halte ich mich fern von diesem modernen, gesetzlosen Pseudo-Christentum. Und ich gehe weiter den uralten, schmalen Weg. Aus Überzeugung, aus innerster Herzensüberzeugung. Das ist es, was Gott sucht. Nun möchte ich zu der anderen Seite kommen, zu der positiven Seite. Der Psalm 1 zeigt uns, was der gottesfürchtige Gläubige für Lust und Begierde hat. Wir alle haben Lüste. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt Lüste des Fleisches und die führen uns immer wieder von Gott weg. Ja? Lust des Fleisches ist, wenn ich statt Bibel zu lesen, mich irgendwo vor den Sessel flacke und schalte die Flimmerkiste an und lasse mich mit dem Schmutz dieser Welt volllaufen. Ja? Wir haben keine Flimmerkiste. Aber mal einfach als Beispiel. Ja? Lust des Geistes. Haben wir so etwas? Dass wir das Verlangen haben, mal eine Stunde im Gebet zu verbringen oder eine halbe Stunde. Dass wir das Verlangen haben, Bibel zu lesen, statt irgendwelchen äußerlichen Vergnügungen nachzugehen. Es gibt auch ein Begehren des Geistes in uns. Wenn wir wiedergeboren sind, dann hat der Geist in uns Hunger nach einer kostbaren Speise, nach dem Manna, nach der geistlichen Speise des Wortes Gottes. Und wir lesen ja im Neuen Testament in Johannes 6, was das bedeutet, dass nämlich Christus, das Wort, sich mitteilt uns durch das geschriebene Wort, wenn wir darüber nachsinnen. Ich denke, das ist das Geheimnis, warum dieser Gottesfürchtige, warum von ihm gesagt wird, sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn, über sein Gesetz sind er nach Tag und Nacht. Das klingt für uns ein bisschen abgehoben, ne? Aber wir können nicht die ganze Zeit in der Bibel lesen, das ist mal gar keine Frage. Wir müssen ja arbeiten, wir müssen ja unsere Arbeit tun, das war bei den Gottesfürchtigen damals genauso der Fall. Ja? Aber es geht hier um eine Herzenshaltung, dass nämlich die Weisung des Herrn, und das geht hier um das Wort Gottes als Ganzes, ja? Torah, Gesetz, heißt ja auch Unterweisung, Weisung, das geht also um das ganze Wort Gottes, dass das dem wahren Gläubigen eine Herzensspeise ist. Etwas, was ihn innerlich stärkt und erquickt, woraus er auch Anleitung für sein Handeln bezieht. Wisst ihr, der Maß des Segens, den wir aus dem Bibellesen empfangen, hängt zusammen mit unserer persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus und auch mit unserem Gehorsam dem Wort gegenüber. Ja? Derjenige, der wirklich den meisten Segen von der Bibel hat, ist der, der von Herzen bereit ist, die Bibel auszuleben, dem Wort Gottes zu gehorchen, im Alltag auch. Dann empfangen wir reichen Segen aus dem Lesen des Wortes. Und deswegen, ja, wenn wir diese Lust haben, diese geistgewirkte Lust am Wort Gottes, dann zeigt es, dass wir verstanden haben, wie uns eigentlich der Herr zum geistlichen Leben nähren und pflegen will. Er tut es durch das Wort, das durch den Heiligen Geist in unserem Herzen lebendig und kräftig wird und wirkt. Das heißt, wenn ich angeschlagen bin, kraftlos, in Nöten, dann sollte ich mich zu dem Herrn und seinem Wort hinwenden. Nicht unbedingt zu irgendwelchen Menschen, mit denen ich dann rede, das kann ich auch machen, aber die erste Adresse sollte der Herr sein und sein Wort. Ja? Das Wort des Herrn ist die Speise des Gläubigen, so wie es auch der Prophet Jeremia gesagt hat. Und wenn unser geistliches Leben stark werden soll, dann sollten wir unser Leben nach dem Wort Gottes ausrichten und uns auch die nötige Zeit nehmen, das Wort Gottes wirklich zu studieren, darüber nachzusinnen, es aufzunehmen und zu verinnerlichen. Ja, auch das ist wichtig, dass hier einfach auch heißt, er sinnt nach. Das heißt, er beschäftigt sich mit dem Wort. Er versucht es auf sein Leben anzuwenden. Das muss ich mir selber oft sagen. Ja, manchmal liest man Bibel und es geht einfach rein und gleich wieder raus aus dem Kopf. Ja, es bleibt nichts hängen. Es wird nicht auf unser Leben angewandt. Aber wir sollten bemüht sein, über die Bibel nachzusehen. Herr, was willst du mir auch in meiner Situation, in meinem Leben durch dein Wort sagen? Ja, und dazu brauchen wir Zeit. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die immer wieder wichtig ist. Wie gesagt, für Tag und Nacht, das kann für uns praktisch vielleicht heißen, dass wir versuchen, uns morgens oder mittags und abends oder abends Zeit zu nehmen, stille zu werden über der Bibel. Ja. Und zwar müssen wir uns diese Zeit vor allen Dingen morgens einfach von unserer Schlafenszeit rauben. Das heißt, wir müssen knallhart früher aufstehen, ja, damit wir diese Zeit haben, dass die Bibel uns auch durch den Tag hindurch stärken und begleiten kann. Und da möchte ich einfach auch Mut machen dazu. Ja, das geht nicht ohne Opfer. In den Psalmen lesen wir manches Mal, dass David den Morgenwachen zuvorkommt. Das war noch ein bisschen früher. Ich denke, das war so 3 Uhr morgens, wie er aufgestanden ist. Ja, um zu beten und auch nachzusinnen über das Wort Gottes. Ja, ich denke, das ist auch so eine Sache, da sollten wir wirklich versuchen, den Herrn zu bitten, Herr, gib mir die Kraft, früher aufzustehen, diese Zeit mit dir zu nehmen und dann wirklich auch über dein Wort nachzusinnen, damit dein Wort meine Gedanken prägt. Worum drehen sich unsere Gedanken? Drehen sie sich um irdische Dinge, um Autos, um Beruf, um die neuesten Kleider, die neuesten Schuhe, die Sonderangebote beim Aldi oder drehen sie sich um geistliche Dinge? Ja, wir können nicht immer die ganze Zeit über geistliche Dinge nachdenken. Ja, darum geht es gar nicht. Aber was ist das Zentrum? Wohin zieht es mich immer wieder? Ja, und das hängt auch stark damit zusammen, wie weit wir eben unser Leben wirklich auf den Herrn Jesus ausrichten und uns prägen lassen von seinem Wort. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn wir das tun, wenn wir wirklich dem Herrn und seinem Wort den Raum geben, den er haben möchte, dann werden wir auch Frucht bringen. Ich bin da erinnert worden auch an den Josua 1, diese Ermunterung und auch diese Verheißung, die wir lesen, diesem Mann Gottes, der auch viel beschäftigt war, der einen riesig herausfordernden Auftrag hatte von Gott und dem Gott mitgibt für seinen Auftrag, Josua 1, Vers 7 und 8. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Da könnte man auch übersetzen, damit es dir gelingen möge, überall, wo du hingehst. Also ganz ähnlich wie auch in Psalm 1. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Also die Prägung durch das Wort Gottes, dass wir die Anweisungen unseres Herrn ernst nehmen für unser ganz normales, praktisches Leben, dass wir sie umsetzen im Glauben und im Gehorsam, das gibt unserem Leben Kraft. Und das bewirkt auch, dass unser Leben wirklich auch Gelingen, Frucht bringt. Das lesen wir in Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Also wenn du dich im Glauben von dem Wort Gottes leiten lässt, wenn du von ganzem Herzen dem Herrn dienst und dein Bestreben ist, Frucht zu bringen für den Herrn, dann darfst du auch diese Verheißung für dich nehmen, dass Gott dir Gelingen schenkt. Nicht für unsere eigensüchtigen Unternehmungen geht es, nicht für unsere Vergnügungen, die mehr oder weniger fleischlich oder sündig sind oder auch nicht, sondern das gilt dort, wo wir dem Herrn dienen, dort, wo wir wirklich im Gehorsam Opfer bringen für den Herrn, bereit sind, Dinge zu tun, die vielleicht uns auch schwerfallen für den Herrn. Dort haben wir Gelingen, wenn wir nach dem Wort Gottes uns ausrichten. Wisst ihr, das ist oft so eine Not, wenn wir uns so um uns selber drehen, um unser eigenes Vergnügen, unsere Selbstverwirklichung betrachtet, als Christen bedacht sind, dann sind wir geistlich krank. Dann erleben wir den Herrn auch nicht großartig. Ja? Denn in diesen Dingen will er sich uns nicht offenbaren. Wenn wir bereit sind, und sei es auch nur in kleinen Dingen in der Gemeinde zum Beispiel einen Dienst zu tun, den uns der Herr anweist, und wenn wir bereit sind zu geben, statt immer empfangen zu wollen, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen, anstatt davon auszugehen, dass immer andere uns dienen müssen, dann erleben wir den Herrn und dann erleben wir auch Gelingen, wie der Herr uns beisteht. Wir hätten gerne Gelingen auf unseren eigensüchtigen Wegen. Herr, segne alles, was ich gerne tun möchte. Ja, aber das geht nicht. Ja, wenn wir den Segen des Herrn haben wollen, dann müssen wir sagen, was willst du, dass ich tue? Lass mich dir dienen. Lass mich in Selbstverleugnung leben. Das ist der Weg zum Glück. Wisst ihr, das ist das große Problem bei den heutigen Christen, was wir selber auch bei uns festgestellt hatten in der Verführung der Pfingstbewegung. Wir wollten gerne die Fülle des Segens und der Auferstehungskraft Christi. Aber wir haben Römer 6 nicht richtig verstanden. In Römer 6 steht nämlich zuallererst, dass wir mit gekreuzigt und mit gestorben sind unserem Eigenleben. So, und wenn wir das ausleben, dann erfahren wir auch die Kraft des Auferstehungslebens in unserem Leben. Ja? Wenn wir statt für uns selber für Christus leben, von ganzem Herzen, und dafür sind wir berufen, 2. Korinther 5, dann wird die Auferstehungskraft, die Freude, der Sieg Jesu Christi in unserem Leben offenbar. Wenn wir aber eigenwillig und eigensüchtig leben als Christen, dann erfahren wir nur die Schwachheit unseres Fleisches. Unsere eigenen Probleme werden uns immer größer. Wir versinken in einem Sumpf. Und nur Hingabe an den Herrn, nur Buße und eine Ausrichtung auf den Herrn und sein Wort kann uns aus diesem Sumpf dann wieder rausbringen. Aber das tut's auch. Da dürfen wir gewiss sein. Ja? Selbstverleugnung, Gehorsam, Dienst, Wegsehen von sich selber und den eigenen Gefühlen und Ansprüchen, das bringt Gesundung, Kraft und Fruchtbarkeit. Ich möchte das noch einmal lesen zum Thema Fruchtbarkeit, was der Herr Jesus in Johannes 15 sagt. Das ist ja sicher eine neutestamentliche Parallelstelle zu dem, was wir hier haben. Die bekannte Stelle vom Weinstock und den Reben. Ich lese nur auszugsweise. Johannes 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Frucht bringen ist abhängig von unserer praktischen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Nicht nur, dass wir wahre Kinder Gottes sind, die wiedergeboren sind. Das ist die allererste Voraussetzung, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dass wir ein Eigentum des Herrn sind. Sondern geht es auch darum, dass wir in einer lebendigen, praktischen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus leben. Dass wir unser Leben ihm, seiner Herrschaft, der Leitung seines Geistes unterstellen. Und dass wir in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn wandeln, in unserem Alltag leben. Dann strömt uns durch den Geist Gottes Lebenswasser zu. Das ist das, was im Psalm 1 mit diesem Bild, diesem schönen Bild ausgedrückt wird. Ein Baum, der an Wassern ist. Das ist interessant, hier geht es um Gärtnerei. Ja? Es geht um einen Baum, der bewusst gepflanzt wurde. Und ich habe das bei Spurgeon gelesen, diese Wasserbäche, das waren in Israel Kanäle, die man in diesem heißen, trockenen Land um solche Bäume herumgezogen hat, damit eine ständige Bewässerung möglich war. Also es geht um Garten. Ja? Das ist ja auch das Bild vom Weinstock. Das ist ja auch eine Gärtnerarbeit. Ja? Wir haben auch sonst diese Gärtnerarbeit, der Wein, der Herr des Weinberges, der einen Baum wegreißen will, weil er keine Frucht bringt. Und dann kommt der Gärtner und sagt, ich will um ihn graben, ob er nicht vielleicht doch noch Frucht bringt. Ja? Das sind Bilder und die bezeigen, wir sind gepflanzt vom Herrn als Bäume. Und zwar mit dem Ziel, dass wir Frucht bringen für den Herrn. Und der Herr hat dafür gesorgt, dass die Kanäle, die Wasserbäche um uns herum da sind. Aber die Frage ist trotzdem, leben wir in der Gemeinschaft, dass dieses Lebenswasser, die Kraft des Geistes Gottes in unserem Leben wirklich wirksam werden kann, dass sie fließen kann und strömen kann. Dann brauchen wir uns um die Frucht keine Gedanken machen. Frucht können wir nicht hervorbringen aus uns selber. Die Frucht wächst von selber, wenn wir in der richtigen Hingabe und Ausrichtung auf den Herrn Jesus stehen. Ja, das ist wichtig, dass wir für unseren Herrn leben, dass wir in lebendiger Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir seine Impulse, seine Lehre, seine Zurechtweisung empfangen in unserem Leben und darauf hören und uns seiner Führung unterwerfen. Dann führt er uns auf den Wegen, wo wir für ihn Frucht bringen können. Frucht ist nicht das Resultat eigener Bemühungen, eigener Kräfte, eigener Anstrengungen, sondern Frucht ist das, was der Herr uns schenkt, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Nicht, dass wir unsere Werke tun, sondern dass wir die Werke tun, die er im Voraus für uns bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Darauf kommt es an. Ja? Und dann geschieht es ohne Krampf, dass wir einfach für den Herrn Frucht bringen, im Ergebnis, dass der Wille des Herrn getan wird, dass die Gemeinde erbaut wird, dass andere Segen empfangen. Ja, das ist ja Frucht, nicht, dass ich selber gesegnet werde, sondern dass andere Segen empfangen. Und auf der anderen Seite wächst auch die Frucht des Geistes. Das heißt, dass der Herr uns beschneidet und innerlich reinigt und dass wir wachsen in der Liebe, in der Sanftmut, in der Geduld, der Barmherzigkeit, in den verschiedenen Früchten des Geistes. Ich denke, beides ist gemeint. Frucht in dem Sinn, dass Menschen um uns herum den Herrn Jesus durch uns kennenlernen und dass die Gemeinde erbaut wird, dass unser Dienst mitwirkt zur geistlichen Stärkung der Gemeinde und auf der anderen Seite, dass der Herr auch in seinem Werk in uns Frucht hervorbringen kann. Das heißt, dass wir Christus ähnlicher werden. Ja, das ist ja sein Ziel mit uns, dass wir in das Bild seines Sohnes gestaltet werden. Und das gehört übrigens auch, da gehört das Beschneiden mit dazu. Ja? Dass Gott bei uns das Messer ansetzen muss und Dinge wegschneiden muss aus unserem Leben, die bloß Blätter hervorbringen und nicht Frucht. Beschneidung des Eigenlebens. Das ist das, wo viele Christen heute dem Herrn Widerstand entgegensetzen. Ja? Das widerfahre mir nur nicht, um das mal so abzuwandeln. Und dann wundern sie sich, wenn ihr Leben wenig oder gar keine Frucht bringt. Ja? Es geht nicht ohne diese Beschneidung, ohne diese Selbstverleugnung und praktische Christusnachfolge. Ja, also der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Also wir müssen auch sehen, das spricht, denke ich, auch für diese vorbereiteten Werke, dass wir zur richtigen Zeit die richtige Frucht für unseren Herrn bringen. Das können wir gar nicht steuern. Aber der Herr will unser Leben so lenken, dass wir wirklich für ihn die Frucht bringen, die er für uns vorgesehen hat. Ja, dann lesen wir weiter. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also, wie gesagt, hier geht es um Namenschristen. Um Leute, die auch meinen, ich bin auch Christ, die aber gesetzlos, eigenwillig leben wie die Sünder. Und diese Leute scheinen auch Aktionen zu machen. Sie sind aktiv, sie tun Dinge, sie bringen Dinge zustande. Da wachsen Gemeinden, Megagemeinden vielleicht sogar nach diesen gottlosen Prinzipien. Und man denkt, sie haben Erfolg. Aber aus Gottes Sicht ist alles das Spreu. Genauso wie aus Gottes Sicht das, was wir aus dem Fleisch tun, nach 1. Korinther 3, Holz, Heu und Stroh ist. Und es hat keinen Bestand. Das gilt bei wahren Gläubigen im Preisgericht, dass eben die fleischlichen Dinge, die Dinge, die wir nur menschlich tun, nicht in der Gemeinschaft mit Christus, die werden nicht bleiben. Sondern nur das, was wir vom Geist Gottes her gewirkt haben, das bleibt. Bei den Gottlosen ist es aber so, dass sie selber Spreu sind, dass sie selber vor Gott nicht Bestand haben, weil sie den Herrn Jesus letztlich nicht angenommen haben, weil sie ein eigenmächtiges Leben geführt haben, wo der Herr sagen muss am Ende, wo dann viele kommen werden und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunderwerke getan, wo er dann sagen muss, weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ich habe euch niemals gekannt. Ja, das ist so diese Situation, die hier nochmal angesprochen wird. Der Gottlose mag in diesem Leben scheinbar Erfolg haben. Moderne Gemeinden, die die Bibel verleugnen, die einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium verkündigen, das sind die Gemeinden, die heute am meisten wachsen, am meisten Erfolg haben. Megagemeinden. Aber das ist kein Ausdruck des Segens Gottes, sondern umgekehrt sogar des Gerichtes. Ja? Und das müssen wir durchschauen. Ja? Dass wir sehen, letztlich wird der Gottesfürchtige, auch wenn er viel schwächer ist, auch wenn Gottes Wort von ihm sagt, du hast eine kleine Kraft, er wird trotzdem der sein, der Frucht gebracht hat und der vor Gott auch geehrt wird und der letztlich auch sich als der weise und wahrhaftige Gläubige erweisen wird, während die Leute, die diesen lockeren, breiten Weg propagieren, die werden elendiglich zuschanden werden. Das sollten wir verstehen, doch gerade unseren jungen Menschen mitteilen, denn für sie ist dieser lockere, gesetzlose Weg eine ganz große Versuchung. Und wir erkennen das ja, es gibt so viele Gemeinden, in denen viele Jugendliche abwandern aus einer bibeltreuen Gemeinde, dann gehen sie in irgendeine Calvary Chapel, wo man da Rockdisco macht und das als Anbetung Gottes verkauft. Und sie gehen in einen Taumel von charismatischen Falscherfahrungen rein oder hängen sich da in irgendwelche Gemeindewachstumsgemeinden und sind letztlich gehen sie am wahren Heil und an dem Wegen, dem schmalen Weg der Gottesfurcht vorbei. Und das ist etwas Schreckliches. Ja. Da müssen wir auch beten, dass auch gerade in der jüngeren Generation dieser uralte biblische Weg der Gottesfurcht, der Heiligung, wieder neu erkannt wird und neu akzeptiert wird. Ja. Der Feind versucht, die unerfahrenen jungen Menschen, die vielleicht noch gar keine Wiedergeburt erlebt haben oder ganz frisch bekehrt sind, sie einzufangen in diesen verkehrten, gottlosen Weg, dieses gesetzesfreie, moderne Christentum. Aber das ist nicht der Erlösungsweg, das ist nicht der Weg unseres Herrn. Das müssen wir versuchen, in aller Liebe auch den jungen Menschen heute zu vermitteln. Die Gottlosen werden nicht bestehen im Gericht. Gott ist unbestechlich. Er urteilt nach ganz anderen Maßstäben wie wir. Ja? Und mancher Pastor, der da meint, er hat etwas Großes gemacht und hat Tausende gesammelt und riesige Organisationen gebaut und Millionen umgesetzt, ja, da wird er mal erschrecken, wenn Gott ihm sagen muss, ich habe dich niemals gekannt. Ja? Und ich fürchte, dass da vieles, was heute im Reich Gottes so groß und gewaltig aufgebläht erscheint, einmal letztlich dieses Urteil erfahren wird. Die Sünder bestehen nicht in der Gemeinde der Gerechten. Ich denke, das ist auch so eine Sache. Wisst ihr, die Gemeinde der Gerechten heute, eine biblische Gemeinde, ist niemals eine völlig reine Gemeinde. Ja? Die wahren Gläubigen kennt der Herr. Wir haben das vorher gelesen in 2. Timotheus 2. Der Herr kennt die Seinsinn. Aber in jeder Gemeinde gibt es auch Menschen, die sozusagen äußerlich mitlaufen. Sie kommen in die Gottesdienste, sie haben sich vielleicht auch taufen lassen, sie sind, sagen auch, wir sind Christen, aber letztlich fehlt ihnen die Wiedergeburt und die wahre Frucht des Geistes. Und da kann man nur beten, dass Gott auch solchen Menschen hilft, dass sie wirklich noch erkennen, dass sie sich getäuscht haben, dass sie auf einem falschen Weg sind, dass sie wirklich zur Umkehr und zum Frieden mit Gott kommen. Ja? Denn am Ende wird es so sein, dass die Sünder in der Gemeinde der Gerechten nicht Bestand haben. Ja? Dass letztlich dann, wenn Gott die Spreu vom Weizen trennt, dann kann man sich da nicht mehr was vormachen. Es ist wichtig, dass man noch in dieser Zeit, wo der Gnadenruf Gottes ergeht, wirklich ernst macht mit dem Glauben, mit der Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu Christi, mit dem sich anvertrauen an den Retter der Sünder. Dann sind wir wirklich in der Gemeinde der Gerechten. Dann sind wir selber Gerechte. Denn gerecht im Alten Testament wie im Neuen Testament werden wir nur durch den Glauben. Letztlich nur durch den Glauben an das Lamm Gottes, das für unsere Schuld gestorben ist. Ja? Wir sind nicht gerecht, weil wir lauter gerechte Taten tun, dann gäbe es keinen Gerechten, sondern wir sind gerecht, weil wir an den Gerechten glauben, der für die Sünder am Kreuz gestorben ist. Aber dieser Glaube hat Konsequenzen in der Nachfolge, sonst ist er nicht echt. Das ist der Punkt, der hier deutlich wird. Der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Es gibt keine Allversöhnung, es gibt es nicht, dass am Ende doch noch alle gerettet werden. Immer mehr moderne Evangelikale vertreten solche Dinge. Es gibt keine Hölle. Alle Menschen kommen in den Himmel. Auch die, die sich nicht zu Christus bekehren, kommen auch noch irgendwo in den Himmel. Aber das ist eine völlig unbiblische Irrlehre. Und das ist ein verderblicher Weg, wo man die Menschen letztlich ja versuchen will zu beruhigen, in den Schlaf zu wiegen, damit sie nicht ernst machen und sich bekehren. Das ist ganz klar. Aber es gibt ein Ausweg, und das dürfen wir auch den Namenschristen sagen. Ja? Es ist viel schwieriger, Namenschristen zur Bekehrung zu bringen, als Leute, die völlig weg sind von Gott, die mal Atheisten waren oder gar nichts vom Christentum wissen. Ja? Es ist schwieriger, Leute zur Bekehrung zu bringen, die denken, ich bin doch schon längst Christ, als solche, die ganz weit weg sind, denke ich. Ja? Aber beides ist wichtig. Der Ruf der Gnade gilt auch denen, die vielleicht als Mitläufer in einer biblischen Gemeinde mitgehen. Die immer äußerlich mitmachen und innerlich doch wissen, nein, ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen. Ich gehöre noch nicht dem Herrn Jesus an. Ich habe den Geist Gottes noch nicht. Dann darfst du heute umkehren. Darfst heute den Herrn Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland annehmen und darfst Frieden finden, Erlösung und echtes geistliches Leben in dem Herrn. Das bietet Gott jedem an. Und auch wenn wir als Christen merken, wir haben vielleicht ein falsches, ein eigensüchtiges Leben von faulen Kompromissen geführt, wir haben fleischlich gelebt statt geistlich, für uns selber statt für den Herrn, dann gibt es immer noch diese wunderbare Möglichkeit der Umkehr. Wie gnädig und barmherzig ist der Herr, dass er will, dass wir auch da, wo wir vielleicht Jahre vergeudet haben und auf dem falschen Weg, dass wir dann umkehren können, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen, dass wir sagen dürfen, Herr Jesus, gib mir Gnade für einen Neuanfang. Ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen und hingeben. Mach du aus meinem Leben das, was du möchtest, dass ich ein fruchtbarer Baum sein darf. Das dürfen wir bitten. Und der Herr wird in seiner Gnade auch unser Leben erneuern. Oder es gibt vielleicht Bereiche unseres Lebens, wo wir merken, die habe ich dem Herrn Jesus entzogen. Da bringe ich keine Frucht. Da sind meine Blätter verwelkt, dann dürfen wir immer noch zum Herrn hingehen und diesen Lebensbereich ihm ausliefern und ihm wirklich auch bitten, dass er uns da neu macht und neu auch in seinen Dienst ruft, dass wir aufhören, um uns selber zu drehen und dass wir anfangen, wirklich ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Das ist diese wunderbare Chance, die wir immer noch haben. Und ich möchte zum Abschluss nochmal diesen Satz betonen: Der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Begnadigten, der wahren Gotteskinder. Es ist oft eine Anfechtung, weil dieser Weg führt immer wieder durch Krisen, durch Nöte, durch Schwierigkeiten. Der Herr züchtigt uns, der Herr läutert uns und das alles ist nicht schön für uns. Und manchmal kommt dann die Stimme des Teufels: Guck her, Gott hat dich vergessen. Gott hat sich gegen dich gewandt. Er will gar nichts mehr von dir wissen. Und das stimmt nicht. Sondern die Augen des Herrn sind auf alle die gerichtet, die ihn suchen. Der Herr sieht jedes seiner wahren Kinder. Er liebt jedes seiner wahren Kinder. Er schützt jedes seiner wahren Kinder. Und er achtet auf unsere Wege. Deswegen dürfen wir wirklich Mut fassen, dürfen unsere Wege neu auf den Herrn Jesus ausrichten und dem Herrn anbefehlen. Denn er ist ständig gegenwärtig als der gute Hirte. Er will uns leiten und er will uns zu einem fruchtbaren, frohen und kraftvollen Christenleben führen. Letztlich sind wir dazu berufen, dass wir für den Herrn Jesus Frucht bringen und dass unser Leben ihn ehrt und verherrlicht. Und er selber möchte das tun. Wir können es nicht aus eigener Kraft. So möchte ich einfach schließen mit diesem Appell, mit dieser Ermunterung, dass wir uns ganz neu diesem wunderbaren Herrn Jesus Christus ausliefern, dass wir ihm uns anvertrauen und ihm auch unseren Weg, unser ganzes Leben neu hingeben, dass er doch aus unserem Leben das machen kann, was er möchte und dass wir Bäume sind, gepflanzt an den Wasserbächen, die viel Frucht bringen zu seiner Verherrlichung. Amen. Ja, dann beten wir noch miteinander. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbare Gnade und Liebe. Herr, wir alle waren einmal solche Gottlose, die ihr Eigenleben gelebt haben, egoistisch, rebellisch, die nicht auf dich und dein Wort geachtet haben. Und du hast uns in deiner Gnade gerufen. Du hast uns geoffenbart, dass du selber in deiner Liebe alle unsere Schuld und Übertretung vor dem heiligen Gott getragen hast, dass du sie gesühnt hast durch dein Blut am Kreuz und dass wir in deinem Blut, in deinem vollkommenen Sühnopfer, Vergebung und Frieden finden konnten. Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass dieses Angebot der Gnade auch heute noch offen ist, auch für solche, die noch nicht dein Eigentum sind, die vielleicht nur mitgeschwommen sind. Herr, auch für solche hast du Vergebung und Erlösung bereit. Und wo da solche sind, noch in unseren Reihen, Herr, da möchtest doch du sie ansprechen, sie ermutigen, sie dazu führen, dass sie ihr Leben dir ganz übergeben und ernst machen mit dir, solange die Zeit und die Möglichkeit noch ist, damit sie nicht ein fruchtloses Leben führen, was letztlich als Spreu von dir verworfen werden muss, sondern ein Leben führen können als gepflanzte Bäume an Wasserbächen, die viel Frucht bringen. Und das schenke du auch uns, die wir dich kennen dürfen, Herr, dass du wirklich durch deinen Geist uns auch zeigst, wo wir in unserem Leben ein Stück von dir abgewichen sind, nicht in dieser Gemeinschaft mit dir gelebt haben, vielleicht auch bestimmte Lebensbereiche nicht dir ausgeliefert haben. Herr, beschneide du uns und reinige uns, führ uns zu dir zurück und ermutige du uns und führ uns zu dieser beständigen Gemeinschaft im Gebet, im Hören auf dein Wort, damit du unser Leben neu ausrichten kannst, damit es mehr Frucht bringt. Herr, schenke doch Gnade dazu und segne du jeden Einzelnen von uns, dort wo er steht geistlich. Schenke Belebung und Ermunterung. Schenke, dass wir ganz neu auf dich blicken, Herr, und dass wir ganz neu die wenigen Tage, diese gezählte Zeit, die wir zur Verfügung haben, wirklich für dich leben und für dich einsetzen, statt für uns selbst. Wir preisen dich für deine Gnade und danken dir, dass du der gute Hirte bist, der jedem seiner Schafe nachgeht. Amen.